Willkommen zur Ausgabe 330 von Tabula Ludo. An meiner Seite wiederum meine wunderbare Partnerin Jutta, mir gegenüber.
Ja, hallo, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Mir gegenüber sitzt der vergnügte Michael oder vielleicht ist es doch der aufgeregte Michael, weil es dauert jetzt nicht mehr lange, dann ist die Spiel.
Ja, nächsten Mittwoch geht's los, also Donnerstag geht's eigentlich los, aber Mittwoch ist der Pressetag. Und da werden wir euch auch schon berichten von und werden euch am Mittwochabend schon mal was erzählen können zu den Neuheiten, die wir uns dann auf dem Pressetag schon mal angegucken konnten. Und da werden wir auf jeden Fall so eine Sonderfolge machen. Deswegen kommt die Folge am nächsten Mittwoch nicht um 12 Uhr wie normal, sondern erst spät in der Nacht, vielleicht auch erst am Donnerstagmorgen, je nachdem, wie gut wir da sind mit dem und wie kaputt wir sind, wenn wir dann zurückkommen.
Ja, genau. Michael muss das ja auf jeden Fall noch schneiden und dann bereitstellen und das kann vielleicht ein bisschen Verzögerung geben.
Genau. Ja, in dieser Folge hier geht es allerdings erstmal darum, dass wir in unserem letzten Special vor der Spiel nochmal drüber sprechen, welche Spiele, welche Neuheiten der Spiel wir schon gespielt haben und was unser Kurzfazit davon ist. Wir haben für ein paar von diesen Spielen schon komplette Reviews gemacht. Wenn das so ist, dann sagen wir euch auch, in welcher Folge das war. Aber wir haben einige Spiele auch einfach nur ein, zwei Mal gespielt und da können wir einfach nur euch ein paar Sachen sagen, wie wir das so in dem Ersteindruck fanden. Das gibt euch auch vielleicht ein bisschen Orientierung für, wenn ihr dann durch die Hallen lauft. Außerdem haben wir 10 Spiele rausgesucht, die wir so als Geheimtipps euch erzählen würden. Das sind Spiele, die wir noch nicht gespielt haben, aber die wir aus dem einen oder anderen Grund sehr, sehr interessant finden und die allesamt nicht zu diesen Mainstream-Sachen gehören, sage ich jetzt mal, wo jeder die schon kennt und so. Das sind also alles kleine Spiele von kleinen Verlagen, kleine Spiele von entweder kleine Spiele oder kleine Spiele von kleinen Verlagen oder Spiele von kleinen Verlagen. Nee, Sie wissen schon. Und da sind ein paar echt spannende Dinge dabei. Entweder durchs Thema oder durch die Mechanik, die da benutzt. Und da haben wir ein bisschen was rausgesucht. Wir haben auch ein paar Runner-Ups, weil die Liste war deutlich länger. Und da werden wir noch mal ganz kurz drüber reden, was wir noch so an anderen Sachen so gefunden haben. Da ist, glaube ich, für jeden irgendwas dabei. Ja, dann würde ich sagen, machen wir doch erstmal den Werbehinweis.
Genau, obligatorischer Werbehinweis. Wir sind nicht gesponsert. Wir haben zwar das ein oder andere Rezensionsexemplar dabei, aber das haben wir dann auch jeweils dabei gesagt. Also das kommt dann so. Wir nennen Markenprodukte und haben Links in unseren Shownotes und deswegen sagen wir ja sowieso immer prophylaktisch, das hier ist Werbung aus Überzeugung.
Genau. So, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal zu den Spielen, die wir schon gespielt haben. Und wo wir euch ein, zwei Sachen zu erzählen können. Das erste ist Bossfighters von Pegasus. Das haben wir ja ausführlich getestet. Da gibt es auch schon einen langen Test von uns in Folge 327 von, ich glaube, letzter Woche oder vorletzter Woche. Und da könnt ihr reinhauen. Wir fanden es super. Ja, ich habe jetzt gar nicht geguckt, ob jetzt in den letzten Tagen auch die anderen Bosse freigeschaltet werden wurden. Denn das sollte jetzt ja eigentlich passieren vor das Spiel noch. Es waren am Anfang immer nur 5 Bosse da. Weil das quasi die Vorab-Version war. Aber es ist auf jeden Fall ein tolles Spiel, wo man mit einem Handy oder Tablet spielt. Und wir hatten das damals ja schon gesagt, selbst wenn euch das abschreckt, dass ihr sagt, oh nee, ich will nicht irgendwie Handy oder Tablet am Tisch haben beim Brettspielen oder so, probiert es doch mal aus.
Und ich glaube,
Pegasus hat ziemlich viele Plätze, wo man das ausprobieren kann. Das geht auch relativ schnell. Also wenn ihr das mal ausprobieren wollt auf das Spiel, das geht schnell. Die Regeln sind einfach. Man muss also nicht irgendwie sich jetzt stundenlang Regelerklärungen anhören oder so. Das geht alles total fix und das Ding macht wirklich Spaß.
Ja, und ich glaube, selbst wenn man jetzt wirklich nur so 10, 15 Minuten hat, da schafft man dann vielleicht nicht, einen Boss zu besiegen, aber man kriegt doch schon ein gutes Gefühl dafür, ob sich das lohnt, sich das nochmal näher anzugucken oder ob es dann tatsächlich doch nichts für einen ist. Die Zeit solltet ihr investieren.
Genau, das war Bossfighters von Pegasus. Dann haben wir gespielt Bohemians von Pegasus auch. Das kam letzten Mittwoch im Review, Folge 329. Das ist ein ganz tolles Spiel, das ganz viel Thema hat. Wir sind Künstler im 20. Jahrhundert in Paris, in den 20er Jahren in Paris und müssen uns durchschlagen und müssen irgendwie Jobs annehmen und tanzen doch so durch die Welt und versuchen halt zu überleben. Ein total schön gestaltetes Spiel mit einem tollen Material, tollen Illustrationen. Und das Ganze lebt sehr von dem Thema. Wir haben auch in der Review schon gesagt, es ist ein bisschen zu lang manchmal und es ist im Kern auch nur ein relativ einfacher Deckbilder, aber das Ding lebt einfach von seinem coolen Thema.
Ja, also Bohemians solltet ihr euch auf jeden Fall auch mal genauer angucken. Das würde sich auch lohnen, unserer genau. Meinung nach.
Dann haben wir gerade ins Haus geschickt bekommen von Nerdlab Mindbug King of Tokyo, das zum Spiel rauskommt. Das ist ein neues Grundspiel im Mindbug-Universum, also quasi ein neues Mindbug-Basisset, das ihr einfach so kaufen könnt. Also es ist keine Erweiterung, kann man einfach so spielen. Das ist ein Standalone-Spiel für 2 Leute, beziehungsweise man kann mit einer Box tatsächlich auch mit mehr Leuten spielen, wenn man so ein paar Kompromisse macht. Also da sind zum Beispiel nur jeweils zwei Mindbug-Karten drin. Und wenn man sich noch irgendwo noch weitere besorgt, kann man vielleicht auch mit mehr Leuten spielen mit diesem Set. Weil in jedem Spiel spielt jeder Spieler nur mit 10 Karten insgesamt aus dem Deck. Das heißt, die werden am Anfang 10 Karten werden gezogen und dann sind die für die gesamte Partie sind die sozusagen
fix.
Ja, das ist ein ganz kleiner Card-Dueller, der schon ein bisschen älter ist. Wir hatten davon auch eine Review gemacht. Ich habe jetzt die Folge leider nicht rausgesucht für das Original Mindbug. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Spiel. Man muss sich ein bisschen drauf einlassen, dass das halt tatsächlich so ein 5-Minuten-Schlägerei ist. Und deswegen passt auch das King of Tokyo-Thema total gut dazu. Ja? King of Tokyo ist ein anderes Spiel, auch von Richard Garfield. Richard Garfield hat auch beim Mindbug mitdesignt. Und die Fusion davon ist besonders cool geworden. Also wir haben es jetzt nur ein, zwei Mal gespielt bis jetzt, aber ich finde jetzt schon, dass King of Tokyo meiner Meinung nach das beste Basisset ist von Mindbug. Und wenn ihr euch ein Basisset kaufen wollt, dann solltet ihr euch vielleicht King of Tokyo angucken. Es hat so ein paar Sachen, die die anderen Mindbug-Sets nicht haben. Das hat zum Beispiel zwei Würfel dabei, die man während mit den Karten einsetzt. Also es hat Kartenfähigkeiten, die Würfel und auch solche Energiebrocken, nennt sich das. Das ist auch ein Element aus King of Tokyo benutzt. Und das bringt so zwei neue Elemente mit rein, die auch tatsächlich haptisch sind. Bei den vorigen Mindbug-Sets, da gab es immer neue Mechanismen auf den Karten, aber das Grundkonzept war immer dasselbe. Und hier kommt jetzt tatsächlich Würfel dazu und noch Spielsteinchen und so. Das ist schon echt cool und das macht wirklich Spaß.
Ja, und wer unser Review von dem Basis-Mindbug und dem Mindbug Beyond Eternity und Beyond Evolution hören möchte, der kann sich unsere Folge 143 anhören.
Genau, das war Mindbug. So, Tricky Traders haben wir noch auch bekommen von Pegasus, auch ein Rezensionsexemplar. Das ist ein Spiel, wo wir auf einem Markt versuchen, einen Marktstand, den wir geheim favorisieren sozusagen, möglichst gut dastehen zu lassen am Ende des Spiels. Ja, das heißt, der Gegenspieler, das ist ein Zweispielerspiel, weiß nicht, welchen Marktstand der andere favorisiert. Und es gibt auch noch einen Marktstand für jeden Spieler, den er sozusagen möglichst schlecht dastehen lassen möchte. Ja,
ja, wobei ich es schon relativ begrüßenswert finde, dass der Gegenspieler nicht den schlecht darstellen lassen kann, den man selber gerade als Favoriten ausgewählt hat. Ja, das genau. Ist sichergestellt. Also, aber
am Anfang werden die Karten verteilt und es gibt jede Karte nur einmal für jeden Marktstand. Die Märkte sind so in so einem Kreis angeordnet und dann laufen da halt Figuren rum und Kunden laufen da rum und es gibt irgendwie Effekte und sowas. Und das Ganze läuft auf so eine Art Tauziehen hinaus. Ja? Also man ist die ganze Zeit so am Tauziehen.
Möglichst viele Kunden und möglichst viele relevante Persönlichkeiten auf seinem Marktstand haben, den man favorisiert und möchte natürlich nach Möglichkeit auf allen anderen Ratten haben, die eben nicht gut sind.
Ja, ist eigentlich ein ganz schönes Spiel. Also ich fand das von der Mechanik her sehr, sehr cool und auch mal was Neues. Das Einzige, was ich ein bisschen schwierig fand, war die Punkteabrechnung. Die ist irgendwie ein bisschen komplizierter, als sie sein müsste, finde ich. Und die muss man auch nach jeder einzelnen Runde machen. Es gibt 3 Runden im Spiel. Wir werden dazu nochmal ein konkretes Review machen. Wenn ihr euch dafür interessiert und das Thema cool findet, guckt euch das mal an. Das ist auf jeden Fall ein sehr schönes Zwei-Spieler-Tauziehen. Man hat wirklich dieses Tauziehen-Gefühl, dass man die ganze Zeit in eine Richtung gezogen wird, dann kommt wieder die andere Richtung und so weiter. Das ist schon ganz, ganz witzig.
Ja, und es ist auch von der Optik her, von der Tischpräsenz her sehr schön.
Ja.
Aber wir müssen da noch mal ein bisschen tiefer reintauchen.
Ja.
Das war Tricky Traders.
Genau. Dann haben wir auch als Rezensionsexemplar bekommen, Fertig, ich habe. Das neue Set, ich glaube, das erste Spiel hieß Ich habe fertig.
Genau.
Das kam letztes Jahr, das haben wir uns auch letztes Jahr von Pegasus auf dem Pressetag erzählen lassen. Und das Fertig, ich habe ist quasi, es ist keine Erweiterung, man kann das auch alleine spielen. Ja. Man soll es, glaube ich, auch alleine spielen, ansonsten wird es zu komplex.
Also das ist einfach erstmal mehr vom selben Stuff.
Ja.
Grundsätzlich war die Aussage, man könnte es auch mit dem ersten Spiel kombinieren, aber nur unter besonderen Bedingungen. Also da gibt es wohl Regeln, was man dann umsortieren muss an Karten. Man sollte erstmal, also wenn man es noch gar nicht gespielt hat, sollte man mit Ich habe fertig anfangen. Weil Fertig, ich habe, ist ein bisschen komplexer als die erste Version.
Ja, und das Spiel funktioniert im Prinzip dadurch, es gibt halt Karten. Und es gibt auf bestimmten Karten steht fertig, auf bestimmten Karten steht ich und ich auf bestimmten Karten steht habe. Und wenn man fertig, ich habe oder ich habe fertig oder in einer beliebigen Kombination vor sich liegen hat, hat man gewonnen. Und alle anderen Regeln definieren sich erst durch die Karten. Das heißt, man spielt eine Karte, da steht halt irgendeine Regel drauf und dann gilt die Regel halt. Ja?
Ja, es gibt natürlich auch so lustige Karten, wo dann schon 2 von den 3 Wörtern draufstehen. Oder es gibt, glaube ich, eine Karte im Spiel, wo dann der ganze Satz quasi draufsteht. Dann hat man direkt gewonnen, wenn man die ausspielt. Und es gibt ganz viele Karten, wo man sich auch gegenseitig Dinge klauen kann oder eben die Situation einfach verändern kann. Gerade hat jemand gedacht, so, jetzt spiele ich gleich die Karte aus und dann habe ich gewonnen. und zack, hat er die Karte nicht mehr. Ja. Oder die Karten, die schon ausgespielt sind, sind weg. Oder irgendwas anderes Crazyes ist passiert.
Das ist also ein sehr chaotisches Spiel, wo sich die Regeln durch das Spiel definieren. Das hat mich so ein bisschen an Flux erinnert, was auch bei Pegasus rauskam vor ganz langer Zeit.
Das kenne ich nicht.
Das hat so ein ähnliches Konzept. Und ja, es ist so ein, hat so ein bisschen Party-Game-Vibes, aber dafür ist es, finde ich, zu kompliziert. Man muss die ganze Zeit diese Karten lesen. Auf den Karten ist echt viel Text drauf. Ja.
Ja.
Ich habe es noch nicht genug gespielt, um mir wirklich da ein Bild zu machen.
Ja, also was ich aus den Gesprächen mit anderen Spielern rausgehört habe, ist, dass in der Fertig-Ich-Habe-Version jetzt so Zusatzregeln, so Dauerregeln quasi rauskommen, die man dann quasi neben den Kartenstapel legt. Und die machen das gesamte Spiel wohl komplexer als die alte Version. Das gab es in der alten Version halt nicht. Dass dann sowas war wie jedes Mal, wenn du eine Karte ausspielst, musst du eine neue ziehen. Das ist dann so eine Dauerregel, die dann halt dazukommt. Und es können halt im Laufe des Spiels auch mehrere Dauerregeln dazukommen, sodass es dann leicht unübersichtlich wird. Also da hätten wir vielleicht mehr mit dem ersten Spiel anfangen sollen.
Ja, das war Fertig, ich habe. Dann haben wir gespielt Galactic Cruise. Da kommt auch noch ein großes Review vom PD-Verlag. Das kommt jetzt in Deutsch raus. In Englisch gibt es das schon, glaube ich, ein bisschen länger. Ein absolut episches, abendfüllendes Wirtschaftsspiel, wo wir eine Kreuzfahrtfirma quasi leiten müssen.
Aber eine Weltraumkreuzfahrt.
Eine Weltraumkreuzfahrtfirma, genau. Und müssen Leute einstellen und müssen halt irgendwie
Raumschiffe bauen
und die Raumschiffe mit entsprechenden Räumen aufpeppen. Und dann müssen wir die richtigen Kunden anwerben und sowas. Und wir haben es jetzt, glaube ich, dreimal gespielt. Es dauert relativ lang, aber es ist richtig, richtig schön. Also ich finde es großartig. Ich finde, ich habe bei Wirtschaftsspielen immer so ein bisschen das Problem, dass die so ein bisschen trocken sind. Und ich finde, das macht Galactic Cruise hier richtig gut, dass es da so auch so lustige Flavor-Sachen mit reinbringt, wie die einzelnen Module, die man in sein Raumschiff einbauen kann. Da gibt es halt einen Yoga-Club und
ein Spa
und sowas, ja. Und
oder das eben Lasertag.
Genau, und das orientiert sich halt immer an eine von drei Kunden-Personas.
Ja.
Es gibt also irgendwie die Abenteuersuchenden und die Entspannungssuchenden und die Familien.
Ja, und die Familien halt, ne?
Genau. Und das
wie
ist
im
echt
echten Leben.
Ja, echt ein tolles Spiel und das passt doch alles so zusammen. Die Regeln sind total logisch und so, also es ist richtig schön. Wie gesagt, kommt nochmal eine ganze Review zu Galactic Cruise.
Richtig.
Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft von Asmodee haben wir auf der BerlinCon schon einmal gespielt und dann später auch bekommen. Und das ist das Pandemic im Herr der Ringe-Universum. Haben wir noch kein Review gemacht bis jetzt, kommt aber auch noch. Ein sehr schönes Pandemic für Experten. Also wenn ihr Pandemic kennt und da eine Herausforderung sucht, die ein bisschen komplexer ist, auch von den ganzen Materialien her und von den Effekten und sowas, dann ist das genau das Richtige. Es gibt da ein paar Sachen, die bei diesem Pandemic oder bei dieser Pandemic-Variante anders sind als beim normalen Pandemic. Zum Beispiel die Infektionskarten haben jeder einzelnen Effekt und nicht einfach nur, da kommen jetzt Würfelchen dazu. Einer der Kritikpunkte, die ich jetzt schon nach den paar Spielen, die wir gemacht haben, habe, ist, dass das Brett einfach zu klein ist, finde ich. Also die Armeesteinchen, die dabei sind, die sind wirklich so mini klein und man müsste eigentlich noch ein paar Pinzetten beilegen.
Also die sind kleiner als so die normalen Holzwürfelchen, die man sonst so hat oder die Plastikwürfelchen, die man sonst so hat.
Ja.
Und damit ist man dann halt wirklich an dem Punkt, man bräuchte Pinzetten, zumindest wenn man große Hände hat. Und die Kombination aus kleinem Brett mit kleinem Material macht es dann halt ein bisschen fummelig.
Ja, und das auf dem Brett ist auch super viel los. Da sind ganz viele Orte und die sind teilweise auch echt nah zusammen. Und wenn da viel Zeug liegt, dann kann man irgendwann nicht mehr feststellen, liegt das jetzt auf diesem Ort oder auf dem anderen, wenn dann gerade einer an den Tisch gestoßen ist. Also da hätte es noch ein paar Optimierungspotenziale gegeben. Dafür gibt es aber einen riesigen Würfelturm, der dabei ist. Na gut, aber da reden wir noch mal in einem ausführlichen
Richtig.
Review.
Richtig, also Herr der Ringe, das Schicksal der Gemeinschaft, die Pandemic-Variante davon, die werden wir auf jeden Fall auch noch mal besprechen.
Genau, dann haben wir gestern gespielt Crime Places von Oettinger, da gibt es mehrere Teile.
Ja.
Das ist so eine Art Krimispiel mit Escape Room kombiniert, würde ich sagen.
Mhm.
Mit sehr erwachsenen Themen, also wir müssen in dem Spiel, was wir gespielt haben.
Das war das Sanatorium.
Genau, da brechen wir in ein altes Sanatorium ein und wollen rausfinden, was vor 40 Jahren mit unserer Freundin passiert ist da drin. Es ist sehr düster, sehr, sehr fies und hat so ein bisschen Choose-Your-Own-Adventure-Style-Vibes. Es ist relativ viel Text zum Vorlesen. was mich ein bisschen teilweise dann doch ein bisschen genervt hat, ehrlich gesagt. Ja. Ich glaube, das ist ein super Spiel, was man alleine spielen kann. Da kann man den Text nämlich alleine lesen.
Ja, oder wenn halt beide viel Spaß daran haben, vorzulesen, ja, und sich so eine Geschichte beim sich entfalten zu beobachten und selber so ein bisschen steuernd eingreifen zu können.
Ansonsten fand ich die Rätsel relativ einfach. Und zwar so einfach, dass wir am Ende alles falsch hatten, weil wir die Fragen beantworten mussten.
Ja, wir haben zwei Stück, war ein bisschen peinlich.
Wir haben zwei Stück davon bekommen von Oettinger, die zwei Teile, die es aktuell gibt, als Rezensionsexemplar. Und die werden wir auch nochmal uns genauer angucken und dann auch nochmal ein Review machen.
Genau, richtig.
Das war Crime Places von Oettinger. Dann haben wir gespielt Compile. Das haben wir schon seit dem BerlinCon. Ein sehr schönes Zwei-Spieler-Spiel, das ein sehr straightforward Mechanismus hat mit Einzeleffekten, Dauereffekten und
Effekten, wenn sie aufgedeckt werden.
Aufdeckeffekten, genau. Und mit ganz, ganz vielen verschiedenen Mini-Decks, die man zusammen kombinieren kann, zu ganz, ganz vielen verschiedenen Spielstilen. Und also ziemlich innovativ und auch wieder so eins der Spiele, wo ich sagen würde, warum ist da vorher noch keiner drauf gekommen? Ja? Haben wir übrigens ein ausführliches Review schon gemacht in Folge 321.
Genau.
Compile war das. Dann haben wir Battle of Hoth gespielt. Da haben wir auch ein Review zu gemacht in Folge 319. Das ist das Command and Colors im Star Wars Universum. Also Memoir 44 ist das Zweite Weltkriegsspiel, das es schon sehr, sehr lange gibt. Ich glaube über 15 Jahre. Und da gibt es jetzt eine Familienspielvariante von Asmodee im Star Wars Universum. Hexfeldstrategie, wir bewegen Raumschiffe und Bodentruppen auf Hexfeldern und versuchen den Gegner zu eliminieren. Lasst euch nicht täuschen, auf der Packung steht 2 bis 4 Personen. Das ist Quatsch, das ist ein Zwei-Spieler-Spiel.
Ja, wir haben es in der Rezensionsfolge auch gesagt. Diese Vierspieler-Variante ist wirklich nur unter der Maßgabe, dass man da vielleicht 2 noch recht junge Spieler mit dabei hat, die vielleicht erstmal in das Ganze eingeführt werden müssen, dass man dann quasi so eine Art Tutorrolle einnimmt als Erwachsener für das Kind. Ansonsten ist diese Vierspieler-Variante nicht zu gebrauchen. Quatsch,
ja, genau. Also ein schönes Zweispielerspiel. Übrigens, die anderen Command & Color-Spiele sind alles Zweispielerspiele und die benutzen exakt die gleichen Mechanismen. Ja, dann haben wir gespielt Instinct von Board Game Circus, auch eine Neuheit für die Spiel, das haben wir auch schon ein bisschen länger hier liegen, haben wir besprochen in Folge 317, das ist ein Spiel, wo wir Tiere in einem Grid anordnen, so quadratische Karten in ein Quadratgrid und je nach Lage der Karte, die wir legen, gibt es entsprechend viele Punkte. Eigentlich auch ein cooles Spiel, allerdings hat die Ikonografie uns sehr verwirrt.
Ja, also unsere Gehirne scheinen nicht für die Logik, die dieses Spiel verfolgt, gestrickt zu sein. Ja,
wenn ihr da genau was wissen wollt, 317, da erzählen wir das ausführlich. Ich komme nicht darauf klar, wenn es schwarz und weiße Karten gibt, die zwei verschiedenen Seiten darstellen und dann gibt es die Icons einmal in schwarz und einmal in weiß, aber sie sind genau invers mit einer Bedeutung. Das hat mir mein Hirn verknotet.
Ja, also wir haben Rückmeldung von Boardgame Circus dazu bekommen, dass es wohl Menschen gibt, die da total cool mit zurechtkommen und das richtig super finden. Also es scheint tatsächlich einen Teil der Bevölkerung zu geben, zu der wir gehören, die mit dieser Ikonografie leider nicht so gut zurechtkommt. Aber manchmal hat man halt einfach Pech.
Ja. Und das Letzte haben wir hier auf unserer...
Das war Instinct.
Das war Instinct, genau. Und das Letzte auf unserer Liste hier, falls dir nichts mehr einfällt, das ist die Liste, die ich aufgestellt hatte, was wir schon gespielt haben. Da haben wir nämlich auf dem BerlinCon die Gelegenheit gehabt, Sunnybell zu spielen. Das neue Spiel von Elizabeth Hargrave von Wingspan, also Flügelschlag. Das kommt bei Avalon Hill raus und wie ich gesehen habe, auf der Neuheitenliste ist das aufgeführt. Das heißt, es müsste es zum Kaufen geben auf der Spiel bei Avalon Hill. Das ist ein Spiel, wo wir an einem Strand langlaufen und Muscheln einsammeln. Mhm. Sehr entspanntes Familienspiel. Ist, finde ich, ziemlich cool. Es gab es auf der BerlinCon, als wir es gespielt haben, ein bisschen Differenzen beim Scoring. Aber ich glaube, das ist relativ einfach. Ja. Also ich fand das eigentlich ziemlich cool und man müsste das vielleicht nochmal intensiver spielen. Wir hoffen, dass wir das auch nochmal testen können. Um euch da nochmal ein vollständiges Review zu machen. Allerdings ein schönes Thema, wir laufen einen Strand runter und sammeln Muscheln ein und müssen die so Tetris-mäßig in unserem Beutelchen anordnen. Ist also echt ein, ja, mal ein Thema ohne Rumgeschieße und so, ja, und ohne Waldgeister auch. Also ganz schön, auch schön illustriert und so. Ne? Sunnybell. Ja.
Mir ist noch eins eingefallen, nämlich Naishi, auch von Boardgame Circus. Das haben wir auch schon besprochen in Folge 315. Ist auch ein Zwei-Spieler-Kartenspiel, wo wir halt versuchen, als Naishi, also als weibliche Beraterin des chinesischen Lords, keine Ahnung, nee, des japanischen Lords, oh jemine, jedenfalls den zu einer guten Strategie zu führen, wie er seine Truppen, also beziehungsweise seinen seinen Haushalt aufstellt, um eben einfach besser dazustehen als das Gegenüber.
Ja, das haben wir auch schon reviewed. Ich habe die Folge allerdings nicht parat.
Folge 315.
315, genau. Ein sehr schönes Spiel, was auch so mit der Position von Karten in der Auslage spielt. Wenn ihr am Boardgame Circus Stand seid und sagt, ich habe nur Geld für ein Spiel und es ist Instinct und Naishi als Neuheit da, dann greift zu Naishi, meiner Meinung nach.
Ja.
Das ist ein sehr schönes Spiel. Das hat also wirklich Spaß gemacht. Ist ein schöner Brainbender in einem kleinen Box und kann sehr kompetitiv werden, sage ich jetzt mal.
Absolut. Und es ist super schön illustriert und mir hat es sehr gut gefallen. Naishi von Boardgame Circus.
Gut, dann kommen wir jetzt mal zu unseren Geheimtipps. Da habe ich als erstes, ich bin alle 1000, ich glaube 300 Neuheiten durchgegangen.
Ja, oh je, nee.
In der Spiel-App und habe mir die alle angeschaut, ja, mhm. Und habe mir einfach mal die rausgesucht, die jetzt nicht so zu den üblichen Verdächtigen gehören, sage ich jetzt mal, von denen wir schon ganz viel gehört haben.
Okay.
Und die schon bekannt sind, sondern ich habe jetzt mal den Fokus gelegt auf Spiele, die ich spannend finde aus dem einen oder anderen Grund und die quasi so ein bisschen auch vielleicht unter dem Radar fliegen könnten. Ja, mhm. Deswegen vielleicht ganz interessant. Ich sage immer die Standnummer dazu auch, ja, und den Verlag natürlich, damit ihr das einfach finden könnt. Ich werde aber auch die ganze Liste nochmal in die Shownotes packen. Also wenn ihr irgendwie nochmal was nachlesen wollt, dann könnt ihr in den Shownotes gucken. Ja, zuerst habe ich einen Geheimtipp. Das ist ein ganzer Verlag, nicht ein einziges Spiel. Ja. Also ich habe mir das Line-Up von Elsenier Games angeguckt, ja, und ich bin echt krass beeindruckt, was die dieses Jahr auffahren. Das ist wirklich abgefahren.
Die haben uns letztes Jahr schon ziemlich beeindruckt, ja, aber dieses Jahr sind sie noch besser.
Und das ist ja nur so ein kleiner Verlag, ja. Das ist ja wirklich krass.
Und auch noch ein relativ neuer Verlag, ja, ja, vergleichsweise.
Also die bringen dieses Jahr einmal 13 Leaves. Das ist ein Spiel, wo wir ja so mit Laub spielen, also wir müssen Laub ordnen. Das fand ich jetzt nur so mittelspannend, ja. Aber die anderen Sachen, die sie haben, die sind echt lustig. Zum Beispiel Pirate Legends. Pirate Legends ist ein, da haben wir schon mal in den News drüber geredet, das ist ein Legacy-Spiel für Familien, wo wir Piraten sind. Also wir reisen quasi mit unserem Piratenschiff kooperativ von Insel zu Insel und buddeln da die Schätze aus quasi. Und das Ganze ist ein Legacy-Spiel, aber auf Familienniveau. Und ich glaube, das könnte ziemlich cool werden. Das sieht auch sehr lustig aus.
Ja.
Ja, Pirate Legends. Dann Postcards, da haben wir auch schon drüber gesprochen.
Das hat mich ja schon richtig heiß gemacht. Wobei ich nicht sicher bin, dass das wirklich noch ein Geheimtipp ist.
Ja, na, weiß ich nicht. Also, das kommt auf jeden Fall auch bei Elsenier Games. Alle diese Spiele kommen in Deutsch. Ja. In Postcards reisen wir durch Frankreich und machen die schönsten Fotos für unsere Postkarten. Ein toll aussehendes Spiel mit einem super coolen Thema und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen.
Ja.
Postcards. Dann Snails. Über die meisten Spiele haben wir übrigens hier schon berichtet in unseren News, ja, irgendwann mal. Snails ist ein Spiel, wo quasi man hat versucht, die Brettspielvariante von Worms, das ist ein Computerspiel aus den 80er, 90er Jahren, einzufangen. Wir sind also Würmer, die aufeinander schießen.
Nee, wir sind Schnecken.
Oder Schnecken, Mal. Genau. Das heißt ja auch Snails, logisch. Wir sind Schnecken, die aufeinander schießen. Es hat so ein bisschen comicartige Geschichte und so. Es gibt verschiedene Waffen und sowas. Sieht ganz lustig aus. Werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Sieht auf jeden Fall cool aus. Und für Leute, die Worms cool finden, sollten sich das auf jeden Fall mal anschauen.
Ja, also es sieht cool aus. Und aber ich glaube, wir müssen es erstmal ausprobieren, um uns dann zu entscheiden, ob wir das brauchen.
Ja, dann kommt von Elsenier Games die deutsche Version von der Firefly Special Edition, das heißt Firefly, das Spiel in einer riesigen Box mit allen Erweiterungen. Es ist nicht günstig. Wir haben das hier in Englisch, weil wir es auf Crowdfunding damals gebackt haben. Ist schon ein bisschen länger da.
Ja.
Wer Firefly nicht kennt, das war eine Fernsehserie aus den 2000ern, ja, die nach 7 Folgen schon abgesetzt wurde und wo dann noch ein Kinofilm nachkam. Eine wirklich tolle Serie, wo so ein bisschen Sci-Fi mit Western gemerged wurde. Hat so ein bisschen Steampunk-Sachen auch drin, ja. Also es ist wirklich nett und auch richtig cool geschrieben. Und das hat eine sehr, sehr lange und sehr, sehr große Legacy mit einer riesigen Fanbase generiert mit diesen 7 Folgen. Und da gab es irgendwann mal ein Brettspiel vor längerer Zeit und auch ein paar Erweiterungen. Und dann waren die ganz lange out of print und dann gab es die in dieser Gesamtedition.
Und da war dann halt auch nicht abzusehen, dass das tatsächlich auf Deutsch kommen würde. Genau. Deswegen hast du da natürlich zugeschlagen als Fan.
Genau, ich kann aber mit der Englischen auch total leben.
Ja.
Das ganze Spiel ist so eine Art riesig großes Sandbox-Spiel. Ja. Jeder ist halt eine Mannschaft von ja, so Outlaws, die quasi durchs Universum fahren und Aufträge erledigen.
Raumpiraten.
Genau. Und jeder kann halt für sich selbst entscheiden, auf welchen Planeten er fliegt, welche Aufträge er annimmt, was das bedeutet, wo er dann die Pick-up and Deliver machen, Sachen machen muss oder wo er irgendwelche Dinge erledigen muss und sowas. Das ist so ein richtig schönes Sandbox-Spiel. Das macht total Spaß, das zu spielen, weil man wirklich so das Gefühl von Autonomie bekommt bei diesem Spiel. Mhm. Ja. Und trotzdem ist die Spielerinteraktion noch da. Also das ist wirklich schön. Er braucht unglaublich viel Platz auf dem Tisch.
Ja, gibt
für jeden Planeten gibt es mehrere Kartenstapel und so. Ist also echt krass bei der Tischpräsenz.
Und wo wir uns vorhin über ein so kleines Brett beschwert haben, da ist das Brett halt wirklich groß. Das ist
riesig, ja. Ja, das kommt in Deutsch auf jeden Fall. Ist nicht billig, aber lohnt sich. Wenn ihr so Pick-up and Deliver und Sandbox-Spiele cool findet, dann schaut euch das mal an. Wenn ihr das Thema cool findet, muss ich ja eh nichts mehr zu sagen. Dann kommt bei Elsinier Games noch Flashpoint Legacy. Flashpoint kennen vielleicht auch noch einige. Das ist ein Feuerwehrspiel, was auch schon ziemlich alt ist.
Der schwärmt der Piet ja immer so von.
Ja, genau. Das kam mal bei Seaman Games raus, ganz früher. Und das ist ein kooperatives Spiel, wo wir quasi Feuerwehrmänner spielen und ein Haus oder ein
löschen müssen.
Nicht nur ein Haus, es gibt da irgendwie Erweiterungen, wo man in ein U-Boot löschen muss und so. Ja,
also man muss irgendwas, das brennt, löschen.
Genau, und man muss halt Leute retten, die da drin sind. Und man kann halt Wände einschlagen und dann gibt es halt für jedes Szenario gibt's verschiedene Spezialregeln, alles mögliche. Schönes Spiel, relativ einfache Regeln. Cooles Thema und das gibt es jetzt hier in einer Legacy-Variante. Das heißt, es gibt eine Kampagne mit verschiedenen Missionen, die eine zusammenhängende Story erzählen.
Und wo dann vermutlich auch irgendwelcher Stuff Stück für Stück freigeschaltet wird.
Genau, Flashpoint Legacy. Ja, das war der Geheimtipp für den Verlag und dann kommen wir jetzt mal zu meinen 10 Geheimtipps aus den Spielneuheiten. Ich habe noch ein paar Runner-Ups, die machen wir danach. Aber hier kommen meine 10 Geheimtipps. Der erste Geheimtipp ist Ada's Dream von Alley Cat Games in Halle 3 am Stand N120. Das ist ein Spiel, so ein klassisches Eurogame, wo es darum geht, dass wir Ada Lovelace beim Erfinden des ersten Computers helfen, sozusagen.
Mhm.
Ja. Und das sieht auch relativ klassisch aus. Ich fand auch das Thema cool, weil, gut, ich bin jetzt auch natürlich jetzt irgendwie da aus der Branche und
so. Du bist vorbelastet.
Ne? Ich bin vorbelastet. Finde ich auf jeden Fall ein spannendes Thema. Ich finde das Artwork und so passt auch super dazu. Ist vielleicht jetzt eher sowas ein bisschen down to earth, also ein übliches Eurogame. Ja, sieht auch irgendwie sehr Eurogamig aus, aber ich finde das Thema einfach mal spannend, ja, weil es halt. Ja, ganz witziges, was anderes zu haben als Waldgeister.
Ja, und vor allen Dingen auch mal eine weibliche Protagonistin nach hier so Freud und Galileo ist mal eine Dame dran.
Ja. Dann haben wir bei Salt and Pepper Games in Halle 3 auf Stand A400 haben wir Habemus Papam. Da geht es darum, dass wir den Papst wählen. Ja, es ist natürlich ein Spiel, wo es um Intrige und Ambitionen geht. Und ja, wo wir
wahrscheinlich
die
muss man gemein zueinander sein.
Wahrscheinlich. Also wie gesagt, alle diese Spiele haben wir noch nicht gespielt. Wir können noch nichts dazu sagen. Wir können nur das sagen, was in den Pressetexten steht. Wir müssen auf jeden Fall, also wir sind Kardinäle und wählen den Papst. Es ist ein Area-Control-Spiel mit versteckten Rollen.
Mhm.
Dauert 35 Minuten nur.
Mhm.
Ja, ich glaube doch, das sollten wir uns mal anschauen. Das hört sich lustig an.
Wir sind ja auch gerade so ein bisschen in die Thematik eingetaucht, als wir diesen sensationellen Film Konklave geguckt haben. Da geht es ja auch um die Papstwahl.
Genau. Ja, das war Habemus Papam. Und das nächste Spiel auf meiner Liste ist Tax the Rich. Übrigens, diese Spieleliste hat keine Ordnung. Ich habe die einfach so, wie ich sie gefunden habe, reingetan. Es gibt also keine Top-10-Liste oder sowas. Das sind einfach 10 Spiele, die wir spannend fanden.
Mhm.
Das nächste Spiel ist Tax the Rich von Independent Publishers Alliance in Halle 3 auf Stand F110. Da geht es um das ist ein Stichspiel, ja. Gibt es allerdings auch nur in Englisch und Französisch. Und ja, wir müssen die soziale Leiter quasi hinauflaufen. Die Spieler haben verschiedene Rollen. Es gibt halt die Ultra-Reichen und es gibt die Ultra-Armen. Und durch eine Revolution kannst du das Ganze anscheinend umdrehen. Und dann vertauschen sich die Rollen. Und die Stärke der Karten, die man selbst hat, vertauschen sich. Finde ich auch ein ganz spannendes Thema mal. Ja. Ist natürlich jetzt ein bisschen sozialkritisch sozusagen, ja. Aber das könnte vielleicht auch mal so ein bisschen Kick an den Tisch bringen.
Ja, mal schauen.
Tax the Rich. Dann habe ich als nächstes Galaxy Postman. Das ist ein Spiel, was ich auch vom Thema her spannend fand, von Hodari Spiele in Halle 3 auf Stand H300. Da geht es darum, dass wir in einer fernen Zukunft ein Paketzusteller sind. Ja, wir sind der Galaxy Postman Und wir müssen als frisch gebackener Paketzusteller die Auslieferung von Paketen auf den verschiedenen Planeten übernehmen und müssen dazu halt zum Beispiel Mitfahrgelegenheiten bei Aliens finden. Und wir müssen, dass unser Postshuttle durch den Weltraum navigieren und sowas. Ja, spannendes, cooles Thema für 1 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 90 Minuten, ist ein Dice-Placement-Spiel. Und natürlich Pick Up and Deliver, wer hätte das gedacht? Ja. Ist allerdings relativ teuer, 65 Euro, aber das werden wir uns auf jeden Fall mal anschauen.
Da werden wir genauer hingucken, ob Preis-Leistung zusammenpassen.
Ja, hat auf jeden Fall ein schönes Cover.
Ja.
Ja, dann haben wir Bad Flix von Till 5am Games in Halle 3 Q120. Das ist ein Spiel, Till 5am übrigens, ist derselbe Verlag, der auch Knee Deep in Hexes rausbringt, das hoffentlich mit den Erweiterungen auch zur Messe verfügbar sein wird. Ich bin sehr gespannt, ob ich es dann auch endlich mal geschickt kriege.
Den Verlag, den ich nicht auf die Kette kriege.
Den du den Namen nicht auf die Kette kriegst, genau. Ja. Das Bad Flix, da geht es drum, ich bin jetzt gerade am Suchen aus meiner Liste, wo es hier ist. Wir müssen irgendwie Monster spielen, die
Zuschauer in den Fernseher ziehen.
Die Zuschauer in den Fernseher ziehen und zwar quasi mit schlechten Filmen. Ja, ist ab 8 Jahren für 2 bis 4 Spieler, dauert ungefähr 25 Minuten, ist auch nicht so teuer, scheint in einer kleinen Box zu sein, 30 Euro. Und der Pressetext, das Thema sagt hier, Monster wetteifern darum, nichts ahnendes Streaming-Zuschauer durch die Bildschirme nach Scareville zu schleppen. Ja, ist ein würfelgetriebenes Push-Your-Luck-Spiel. Und wir übernehmen die Rollen von skurrilen Horrorschurken, die einen Streaming-Dienst aufstellen, um sich damit in die Wohnzimmer von Filmfans zu schleichen und die zu entführen.
Oje, oje, wenn man da mal keine Albträume von bekommt. Ja,
finde ich aber eine lustige Idee.
Also Bad Flix von Till 5am.
Genau, die Verpackung sieht übrigens aus wie ein alter Fernseher. Das nächste ist auch ein sehr ungewöhnliches Thema. Durian Smugglers von einem Verlag namens Spiel The Game. Finde ich auch sehr, sehr lustiger Name. Das ist ein Spiel, das Thema Setting hier in den Presseinformationen steht einfach nur Flughafen-Security drin.
Mhm.
Ja. Ich lese mal den ersten Absatz hier vor von aus den Presseinformationen. Der Flughafen in Kuala Lumpur ist heute besonders voll und irgendetwas riecht verdächtig. Spielt als Flughafensicherheitskräfte und inspiziert Handgepäck, um die verbotene Frucht zu finden. Durian ist eine asiatische Frucht, auch genannt die Kotzfrucht. Die muss ganz, ganz furchtbar stinken.
Ich kenne sie unter dem Begriff Stinkfrucht, aber ist okay.
Das ist übrigens das Zeug, was sie da immer im Dschungelcamp an die Leute verfüttern. Angeblich schmeckt die ja sogar ganz gut. Ne?
Ja, die soll super schmecken, aber sie riecht halt ganz schlimm.
Ja, ja. Und wir sind hier halt Flughafensicherheitsmitarbeiter und müssen den Durian-Schmuggler finden. Ja, lustige Sache, ja. Man kann das kooperativ oder kompetitiv spielen, also gegeneinander oder miteinander. Ist leider nur in Englisch verfügbar, aber das wird es schon geben auf dem Stand. Moment, jetzt habe ich es hier, 4D125, also Halle 4, Stand D125. Was ich nicht so ganz glauben kann, ist hier in der Presseinformation die unverbindliche Preisempfehlung. Da steht nämlich 10 Euro. Das kommt mir ein bisschen gering vor, ehrlich gesagt.
Es sei denn, es ist ein kleines Kartenspiel.
Aber das sieht auf den Fotos gar nicht so klein aus.
Ja, dann weiß ich es nicht. Dann müssen wir da auf jeden Fall ganz besonders hingucken, weil das wäre ja ein Schnapper, wenn das ein größeres Spiel ist.
Ein spannendes Thema, ja.
Ja.
Also ich finde ja auch so verrückte Themen sind immer wichtig bei solchen Spielen. Ja, wo wir bei verrückten Themen sind, The League of Extraordinary Collectors, das ist mir tatsächlich nicht durch das Thema aufgefallen, sondern durch die Art von Spiel. Das ist ein, also ich bin mir ehrlich gesagt nicht so ganz sicher, was es ist. Ja? Es ist von Beyond Worlds Games. Das kommt, die sind in Halle 4 auf Stand D315. Und das ist ein Mystery-Detektiv-Rollenspiel am Tisch, also Brettspiel-Hybrid. Es sieht sehr abgefahren aus, wie so ein altes Comic-Heft.
Mhm.
Ja, also so ein bisschen Vintage-Style. Das Ganze kann man mit 2 bis 6 Spielern spielen, dauert 45 Minuten. Gibt es leider auch nur in Englisch. Und man muss darin irgendwie eine Story erleben und dann Fragen am Ende beantworten. Also hört sich ein bisschen an wie so ein Crime-Spiel.
Okay.
Ein Spieler ist aber das Orakel, das alle Antworten schon kennt und den anderen Spielern Hinweise geben muss.
Mhm.
Das wiederum hört sich ein bisschen an wie Rear Window.
Ja, und Deduktion und so.
Deduktion, genau. die Bilder dazu sehen sehr abgefahren aus. Scheint irgendwie da so eine Art Heft oder Buch dabei zu sein, wo auch Illustrationen drin sind und so. Und wo man irgendwelche Geheimschriften entziffern muss. Also es wird mir nicht so richtig klar, um was es bei diesem Spiel geht. Ich finde es auf jeden Fall von der Beschreibung sehr, sehr spannend. Und das werden wir uns auf jeden Fall anschauen. Kostet übrigens nur 18 Euro laut Liste hier. Ist allerdings nur in Englisch verfügbar, wie gesagt. Ja.
Ne? The League of Extraordinary Collectors.
Genau. Dann ein Spiel, das ich schon ein paar Mal gehört habe, zumindest davor. Aber ich glaube, das Thema ist wirklich spannend, nämlich Pulitzer. Das ist vom Verlag Trangis Games und ist zu finden in Halle 4 in, auf Stand D320. Und das ist ein Spiel für 1 bis 5 Personen ab 14 Jahren. Ist ein bisschen lang, das Spiel, 120 Minuten, also 2 Stunden muss man hier schon machen. Das ist ein Area-Control-Spiel mit Worker-Placement. Und wir sind in den 70er Jahren und sind investigative Journalisten in den USA.
Und deshalb wollen wir natürlich den Pulitzer-Preis gewinnen.
Genau, wir wollen den Pulitzer-Preis gewinnen und dafür müssen wir ganz, ganz tief graben in, im Unrat der Politik sozusagen. Ja? Und müssen Korruption aufdecken und müssen Skandale aufdecken und so weiter und so weiter. Sieht lustig aus, das Brett sieht sehr bunt aus und da bin ich auf jeden Fall gespannt, traut das mal zu spielen, bzw. mal anzugucken. Wie gesagt, das ist Pulitzer von Trangis Games in Halle 4 auf D320. Dann haben wir noch ein Spiel, da hat Jutta, als sie das gesehen hat, auf der Liste hier gesagt, oh nee, das will ich nicht spielen. Das ist wieder, fällt mir in meine Zeitlinie rein, die mir nicht gefällt.
Ja. Ja.
Kodo Berlin 63 von Sorry We Are French. Also ein lustiger Name ist für einen Verlag.
Ja.
Halle 6, K300. Das ist auch, glaube ich, eins der Spiele, die von einem etwas größeren Verlag kommen. Sorry, We Are French ist ja auch relativ bekannt.
Mhm.
Ja. Das ist ein Spiel, das im Kalten Krieg spielt, also 1963 tatsächlich in Berlin. Und es spielt aber in so einer Art Parallelwelt, wo es Superschurken und Superspione gibt. Und wir sind halt Superspione und müssen die Superschurken entlarven und aufdecken. Ist ein, hier steht Thema Setting History Cold War. Ja? Mechanismen steht hier nur sonstige.
Ja? Mm-hmm.
Aber ich würde sagen, das ist auf jeden Fall kartengetrieben. Sieht auf jeden Fall lustig aus, hat so einen ganz klassischen Comic-Style mit so einer ziemlich offensiven Farbgestaltung vom Logo auch. Ja? Kodo steht übrigens für Conclave of Day One. Ist für 2 Spieler übrigens. Ja.
Okay.
Und kostet nur 20 Euro. Das und gucken wir uns auf jeden Fall an.
Das spielt man kompetitiv oder kooperativ?
Kompetitiv.
Okay.
Ja, ja.
Also der eine ist der Superschurke und der andere ist der Superagent.
Ich würde sagen, das ist so ungefähr, wie man das sehen will. Wahrscheinlich ist das Westen gegen Osten.
Genau. Ja, beide also sind Superagenten für ihr jeweiliges Land und die andere Seite ist dann natürlich der Superschurke.
Genau.
Nee.
Finde ich auf jeden Fall spannend. Ja, und das Letzte, was wir hier auf unserer 10er-Liste haben, ist ein Spiel, über das wir auch schon gesprochen haben, von Yellow. Und das finde ich wegen dem Thema einfach ein absolut lustiges Ding, ja, nämlich Popcorn. Wir führen ein Kino und wir müssen natürlich den größten Erfolg haben. Das ist ein Backbuilding-Game, wo wir eine Engine zusammenbauen. Die Engine ist unser Kino. 2 bis 4 Spieler, 60 Minuten Spielzeit ab 10 Jahren und ja, wird es aber, doch, wird es auf Deutsch geben, steht hier.
Ja, und Yellow Halle 6 Stand F20.
F200, genau. Popcorn war das. Ja, das waren unsere Geheimtipps. Da findet ihr uns auf jeden Fall. Also, da sind wir mit Sicherheit irgendwo da. Zwischen diesen Standen sind wir immer. Ich habe noch ein paar Runner-Ups, die es jetzt nicht in diese Zehnerliste geschafft haben, die ich aber noch ganz kurz erwähnen will, weil die vielleicht ein bisschen speziell sind. Vielleicht interessiert die jemand noch. Einmal habe ich da Wunderwaffen von Ares Games, ein Zweite Weltkriegsspiel, wo es um das Ende des Zweiten Weltkriegs geht. Wir sind also quasi, ein Spieler spielt die Deutschen und ein Spieler die Alliierten. Und die Alliierten machen halt den letzten Push sozusagen und die Deutschen müssen mit möglichst wenig Ressourcen auskommen. Nennt sich Wunderwaffen, das Spiel von Ares Games. Ares Games ist ja auch so ein bisschen auf so Wargames-Geschichten
naja, wenn man schon nach dem Kriegsgott benannt ist, ne?
Genau. Dann The Slasher sticht so in dieselbe Richtung wie, wie heißt das, Final Girl. Sieht auch so ähnlich aus, sieht aus wie so eine alte Videokassette, die Packung.
Mhm.
Ja, von Jelly Jelly Games, Halle 5 M525. Da geht es auch drum, den Serienmörder im Sommercamp zu finden.
Okay. Ja.
Dann Gatsby von BlackRock Games, Halle 6, Stand G400. Ja, wir sind, wir spielen Protagonisten auf Gatsbys Partys und möchten die Aufmerksamkeit von Gatsby auf uns lenken.
Also 20er Jahre.
20er Jahre, ja, also der große Gatsby. Sehr schönes Thema, passt ja auch zu meinem, was ich irgendwie total cool finde. Mhm. Das heißt, das werde ich auf jeden Fall angucken und ich habe so das Gefühl, das werde ich einfach blind kaufen. Ja. Ja, und dann auch Cat and the Tower. Cat and the Tower ist von Arcane Wonders, Halle 2, Stand E300. Das ist ein Dexterity-Spiel, das sieht total lustig aus. Man muss irgendwie ein Türmchen bauen aus so Pappteilen und da laufen auch Katzen, die da hochklettern und der Turm darf halt nicht umfallen.
Okay.
So ein bisschen wie Reverse Jenga, habe ich das Gefühl. Ja. Sieht auf jeden Fall lustig aus. Auf jeden Fall ist halt so ein Dexterity-Ding, muss man halt irgendwie Sachen balancieren und sowas. Ja. Sieht ganz witzig aus. Ja. So.
Ich möchte auch noch eins nennen, und zwar Cup the Crab von Mandu Games. Da kann ich jetzt leider nicht die Halle und den Booth zu benennen, aber das werden wir dann schriftlich nachliefern. Das ist ein Kartenspiel, wo es darum geht, seine Krabbe in Pappbechern zu sammeln und die Pappbechern möglichst hoch aufzustapeln. Das sah sehr witzig aus und hat mich irgendwie angesprochen. Das ist mein Geheimtipp, Cup the Crab von Mandu Games.
Ja, Cup the Crab habe ich jetzt auf der Neuanliste gar nicht gefunden, aber wir werden das noch nachliefern und in die Shownotes tun. Genau. Ich habe jetzt tatsächlich noch eine weitere Liste. Ihr seid noch nicht entlassen sozusagen. Ja. Ich habe noch ein paar Honorable Mentions. Das sind Spiele, die von vielleicht schon bekannteren Verlagen sind oder von größeren Verlagen, die ich aber einfach spannend finde. Da ist einmal das Familiengeheimnis von Magnificum, Halle 5, Stand F500. Ist ein Krimispiel und wenn ihr Krimispiele cool findet, dann guckt euch die von Magnificum an. Die sind nämlich richtig, richtig gut. Die haben teilweise ein bisschen nicht so ansprechende Cover. Aber man darf sich davon nicht abschrecken lassen.
Wobei die ja nachgebessert
haben. Nachgebessert, ja, die sind jetzt besser geworden.
Die haben neue Covers und die sind wirklich gut.
Ja.
Wenn ihr dann noch so ein altes irgendwo in die Finger bekommt, lasst euch davon nicht schrecken. Aber die neuen Covers sind eigentlich besser und ansprechender.
Ja, auf jeden Fall sehr, sehr schön gemachte Krimispiele, die man vielleicht auch dann mal an Weihnachten mit der Family spielen kann oder mit der Oma oder so. Weil das ist so das Typische, wir leeren so einen Umschlag aus und da sind halt irgendwie Überweisungen drin und Rezepte vom Arzt und Polizeiberichte und so weiter. Und man muss sich halt die Story zusammen dingeln. Und es gibt halt da ganz viele Sachen drin, die auch noch weitergehen. Wir haben zum Beispiel eins gespielt, ich glaube, da haben wir auch ein Review zu gemacht, wo man so Überwachungsvideos dann im Web sich angucken kann und dann gucken kann, wo ist der denn langgelaufen und so. Also richtig, richtig coole Sachen, da wo sie richtig viel Arbeit reinstecken auch. Ja.
Genau, richtig. Und dann muss man auf einem Lageplan gucken, ah, der ist jetzt durch die Tür reingegangen, aber da ist noch eine zweite Tür, da könnte er wieder rausgegangen sein. Genau,
Magnificum, Krimispiele auf Stand F500 in Halle 5. Dann etwas von Gate On Games, und zwar Mini-Dungeons. Da gibt es ja von Pegasus auch in Deutsch schon die Mini-Crimes und die Mini-Escapes. Das sind so ganz kleine Päckchen, die man auch so in die Hosentasche stecken kann, wo dann halt entweder so ein Krimispiel drin ist oder auch so ein Escape-Spiel. Wir haben beides ausprobiert, auch Rezensionsexemplar bekommen. Die Mini-Crimes fanden wir nicht so dolle. Das ist eher so, wir decken alle Karten auf und reimen uns irgendwie eine Story zusammen.
Point your own, click your own, click genau. And point oder irgendwie sowas.
Aber die Mini-Escapes, die sind richtig, richtig gut.
Ja, die sind richtig cool und deswegen müssen wir uns unbedingt den Mini-Dungeon angucken, um dann sagen zu können, ob die in die Escape-Ecke, also Top, oder in die Crime-Ecke, also eher Flop, gehören.
Genau. Gleiches, ich habe anscheinend das gleiche Format, also so ein, sieht aus wie so ein Werbeflyer fast schon. Ja,
ja, also sind dementsprechend auch nicht so teuer, genau. Wo man sich dann vielleicht ein bisschen täuschen lässt und sagt, ach, was soll ich denn dafür ausgeben?
Ja.
Aber die sind, also die Escapes sind richtig, richtig gut.
Ja, und die sind auch, also wir haben da auch ein Review zu gemacht, Folge haben wir jetzt gerade nicht, aber die sind auch sehr logisch aufgebaut. Also das ist, das sind wirklich die, wir haben alle gespielt, die es gibt, auch die, die es nur in Englisch gibt von diesen Mini-Escapes. Und da sind welche dabei, die sind wirklich super, super einfach und alle logisch. Und da gibt es auch welche dabei, die sind echt hart. Aber auch immer noch logisch, also so, dass man nicht hinterher
genau,
sagt.
Genau, wenn man dann die Auflösung guckt, dann denkt man, oh ja, macht Sinn, aber haben wir halt nicht geschafft.
Genau.
Und wenn ihr da genaueres zu wissen wollt, dann müsst ihr unsere Folge 281 hören.
Genau, also bei denen denkt man sich immer hinterher, nicht das Spiel ist doof, sondern man selbst ist doof.
Ja, warum bin ich da nicht drauf gekommen?
Genau. Ja, dann ein weiteres Ding auf meinem Honorable Mentions Liste ist hier Leben in Reterra Mondaufgang, die Erweiterung. Die haben wir hier unten schon liegen. Die hat uns Hasbro zugeschickt. Mhm. Haben wir allerdings noch nicht gespielt. Asche auf unser Haupt von Avalon Hill in Halle 7 auf Stand E211. Das ist ja ein, also ich finde ja, Leben in Reterra ist ja eins meiner Lieblingsspiele. Und ich finde das toll, mit der Müllkanone und so. Und dazu gibt es jetzt eine Erweiterung mit noch mehr verschiedenen Gebäuden. Und das ist auf jeden Fall toll. Wenn ihr Leben in Reterra toll fandet, dann ist das vielleicht was für euch. Wenn ihr Leben in Reterra noch nie gehört habt oder das nicht kennt, geht da zu Avalon Hill, Halle 7, Stand E211, probiert es aus. Super Spiel. Ja.
Oder hört vorher noch unsere Folge 187 an, da haben wir das rezensiert.
Genau. Dann haben wir noch Am goldenen Fluss von Cosmos, kommt in Deutsch raus jetzt. Wir haben das ja schon relativ lange, ich glaube seit der letzten Spiel schon in Englisch. Ein sehr schönes, es ist eigentlich im weitesten Sinne ein Pick-up-and-Deliver-Spiel mit einem ganz tollen Material, außer dem Insert. Ja, also ein wirklich tolles Spiel, toll aufgemacht, großartiges Material mit so Goldprägung und so. Man fährt mit Schiffen auf so einem Fluss hoch und runter und fährt halt bestimmte Ziele an und macht dann halt Geld und erledigt Aufträge und so. Ist wirklich ein tolles Spiel, macht Spaß, hat auch genau die richtige Länge, finde ich. Der einzige Wermutstropfen ist ein bisschen, dass das Insert, was dabei ist, ist sehr elaboriert in Gold und so, aber es passen nicht alle Materialien richtig rein. Das ist zwar ein bisschen ärgerlich. Auch da haben wir eine Rezension schon gemacht. Haben wir? Ja, doch, haben wir. Ich weiß die Folgennummer aber nicht.
River of Gold ist der englische Titel. Wenn ich danach suche, finde ich natürlich auch unsere Folge 235.
Genau, Am goldenen Fluss von Cosmos. Dann ein Spiel von Wise Wizard Games, nämlich Star Realms Rise of Empire. Das ist eine neue Inkarnation des Star Realms Spielkonzepts oder der Spielserie. Das ist so ein pures Deckbauspiel. Da gibt es auch eine Fantasy-Variante von, die ich eigentlich sogar cooler finde. Die heißt Hero Realms. Und Star Realms war aber das erste Science-Fiction-Thema. Und da gibt es jetzt eine Legacy-Variante mit Rise of Empire. Und das werde ich mir auf jeden Fall mal anschauen, mal gucken, wie das so spielt. Ich fand das Star Realms immer so ein bisschen von den Illustrationen, von der Grafik nicht so super dolle. Und mich hat das Hero Realms, das im Wesentlichen dasselbe Spiel ist, nur mit Fantasy, deutlich mehr angesprochen. Ich habe da, glaube ich, auch alles, was es von gibt. Aber da es das jetzt in so einer großen Box gibt, würde ich mir das vielleicht nochmal angucken.
Ja? Ja, dann schauen wir uns das doch nochmal an.
So, dann Playtime Games in Halle 3, D410. Bringt Wandering Galaxy, a Crossroads Game raus. Das ist schon ein bisschen älter, eine Ankündigung zumindest. Das war ein Kickstarter. Ich glaube, der wurde jetzt im Anfang des Jahres schon ausgeliefert und kommt jetzt ins Retail. Das ist ein Spiel aus der Crossroads-Serie, zu der auch das Zombie-Spiel gehört. Wie ist das nochmal? Fällt mir jetzt der Name nicht ein. Und auf jeden Fall auch das Piratenspiel, das es auch in Deutsch gibt. Von dem mir jetzt der Name auch nicht einfällt. Auf jeden Fall sind das so Spiele, wo man von einem Crossroads-Stapel Karten zieht und dann so moralische Entscheidungen treffen muss. Und das macht man kooperativ.
Okay.
Und da gibt es jetzt eine Sci-Fi-Version von. Das Ganze ist ein Kampagnenspiel, also hat eine Story. Und die Story kann man halt durchspielen. Finde ich eine spannende Sache. Hatten wir auch in den News schon. Ja, und das Letzte, was ich hier habe, ist ein kleines Spiel von Deep Print Games auf Stand B300 in Halle 3. Das haben wir schon gespielt, fand ich sehr lustig und das ist sehr unscheinbar, hat aber ein wirklich nettes Spielkonzept, nämlich Ghost Bumpers. Kommt von Pegasus auch, kriegt ihr das auch. Also Deep Print Games ist der Verlag, Pegasus ist der Vertrieb. Und Ghost Bumpers ist ein Stichspiel mit so ein paar Twists dabei.
Ja, also wie Michael schon sagte, es hat einen Twist dabei, nämlich, dass man vorher sagen muss, wie viele Stiche man wohl macht.
Genau. Und dann kann es halt dazu kommen, dass man bei diesem Spiel vielleicht auch mal einen Stich möglichst nicht gewinnen möchte. Also das bringt dann so eine neue strategische Ebene mit rein. Ich will jetzt den Stich verlieren.
Ja, ich muss den Stich jetzt verlieren, weil ansonsten bin ich raus, raus, raus.
Genau. Ja, das war's von unseren Geheimtipps, Honorable Mentions und Runner-Ups. Eigentlich haben wir eine lange Liste gemacht von Geheimtipps.
Eigentlich hat Michael seine Einkaufsliste runtergerasselt.
Ja.
Also seine Checkliste.
Naja, das sind halt die großen Sachen nicht dabei, ne? Die man auf jeden Fall.
Ja, die haben wir ja schon beim letzten Mal genannt, als wir über die Spiel gesprochen haben.
Ja. Gut, dann wünschen wir euch eine schöne Vorbereitung auf die Spiel. Wir können noch mal hinweisen auf die App zur Spiel. Die ist wirklich cool. Man kann da, da auch seine ganzen Spiele, die man sich angucken möchte, dann markieren als Favoriten. Und dann sagt einem die App dann, in welcher Reihenfolge man die Messehallen besuchen sollte.
Ja, oder aber man kann noch mal schnell auf die App gucken und schauen, ob man jetzt, also man kann dann eben auch wieder die Markierung wieder rückgängig machen. Und dann kann man eben so quasi als Checkliste gucken, ob man alles in der Halle abgearbeitet hat und zur nächsten Halle weitergehen kann.
Genau. Und außerdem, was auch interessant ist und wo ihr vielleicht mal reingucken solltet, es gibt ja diesmal auch eine Bühne auf das Spiel und da sind wirklich spannende Vorträge dabei. Mhm. Also es gibt zum Beispiel einen Vortrag von einem Filmproduzenten, einem deutschen Filmproduzenten, der aber auch internationale Filme macht und der auf Netflix schon einige Filme gemacht hat. Der spricht ein bisschen darüber, wie man Brettspiele auf die Leinwand bringt. Vielleicht hat er auch ein paar Beispiele, von wo das gut geklappt hat.
Ja, über Werwölfe müssen wir dann demnächst ja auch nochmal reden. Ja,
Jutta muss mal über Werwölfe reden. Das wird auch noch spannend, denn Jutta hat sich hier diese ARD-Reality-Dingsbums reingesaugt, reingebinged.
Ja, ich habe die mal weggebinged.
Genau. Gut, wir sind jetzt aber auf der Spiel nächste Woche und da freuen wir uns schon, nicht an nächste Woche.
Die Samstagsfolge, dann kommt noch eine Mittwochsfolge, wo wir gerade noch nicht genau wissen, was wir machen. Vielleicht
gelenkt. Die Mittwochsfolge machen wir natürlich vom Pressetag.
Ach, die machen wir vom Pressetag, genau. Also die nächste Folge ist dann die vom Pressetag und dann samstags gibt es dann vielleicht hoffentlich ein Special zur Spiel.
Richtig. Gut, und bis dahin sagen wir Dankeschön fürs Zuhören und wenn ihr noch irgendwelche weiteren Geheimtipps habt, dann schreibt die doch mal in die Kommentare. Wir freuen uns natürlich über Hinweise, was wir uns anschauen sollen.
Ja, was haben wir übersehen? Wo müssen wir noch hin?
Genau.
Und ansonsten spielt was Schönes, habt eine tolle Zeit und tschüss, macht's gut.
Bis dann, ciao.